Was geht ab, Deutschrap? Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Deutschrap Plus. Heute starten wir mit einem neuen Format durch. 5 Songs im August, die du unbedingt gehört haben musst. Wir sprechen zuallererst über Juju, denn Juju hat nach über 7 Jahren wieder ein Album gedroppt und wir hören heute in einen Song rein aus 44 Me, der nicht als Single gedroppt wurde. Dann sprechen wir über Beslik und den Springer Freestyle, denn ein Interview bei Sarah Aslan bei Take Me Späti hat dafür gesorgt, dass 300 Leute ihn verklagen wollen. Weiter geht's mit der Newcomerin Franzi, die mit ihrer allerersten Single direkt international viral gegangen ist. Wir haben exklusive Insights von ihr zu dem Song 10 von 10 bekommen. Mit Mixu McCloud, UFO361 und Trettmann haben wir auf Abschied nehmen eine ganz besondere Konstellation. Und zum Abschluss hören wir natürlich auch in das große Erfolgscomeback von Sido mit Issa rein. Und ich würde sagen, nach einem kurzen Spot geht's direkt los.
Werbung.
Ey Sherwin, ich habe neulich eine sehr interessante Studie gesehen über das Internetverhalten in Deutschland. Wie viele Stunden, denkst du denn, verbringt der Durchschnittsbürger in Deutschland im Internet pro Woche?
Boah, ich kann mir vorstellen, mittlerweile wahrscheinlich schon so 40 Stunden oder mehr.
Nochmal viel, viel mehr. Der Durchschnittsbürger verbringt mittlerweile knapp 68 Stunden pro Woche im Internet. Und ich glaube ehrlicherweise, dass wir beide und wahrscheinlich auch die Deutschrap-Szene im Allgemeinen diesen Durchschnitt eher nochmal ordentlich nach oben ziehen. Denn das Ding ist ja, wir hängen ja nicht mehr nur chillig zu Hause im WLAN, sondern fast alles passiert unterwegs. Egal, ob man irgendwie mit Google Maps im Urlaub unterwegs ist, am See Musik streamt oder auch auf Festivals Insta-Stories ballert, so wie das bei uns auch in der Festival-Season sein wird. Und man braucht im Alltag einfach ein zuverlässiges Netz mit Highspeed 5G und faire Preise. Und genau da kommt unser Partner Lebara ins Spiel. Denn dort gibt es eine große Auswahl an verschiedenen Tarifen, je nachdem, wie viel Datenvolumen man braucht.
Genau, und ein unschlagbarer Tarif ist mir da direkt ins Auge gesprungen. Du bekommst nämlich für 8,99 € schon einen Handyvertrag mit 50 GB im Monat plus Allnet Flat. Man kann übrigens alle Tarife von Lebara über PayPal buchen und das Ganze ist dank eSIM auch super entspannt in wenigen Minuten direkt auf dem Smartphone aktiviert.
Und wer diesen Sommer außerhalb der EU Urlaub machen möchte, also zum Beispiel in der Türkei, in der Schweiz, in den USA oder in Thailand, für den hat Lebara gerade bis zum 15. September eine super krasse Sommeraktion mit speziellen Roaming-Paketen am Start. In unseren Shownotes kommt ihr direkt zum Angebot von Lebara und jetzt viel Spaß mit der Folge.
Werbung Ende.
Schön, dass ihr alle eingeschaltet habt. Mein Name ist Lennart. Herzlich willkommen zu unserem Deutsche Podcast. Und ja, Leute, ich habe direkt zu Beginn mal eine schlechte und eine gute Nachricht. Sherwin wird jetzt erstmal in den nächsten Wochen hier weniger im Podcast stattfinden. Das hat sich leider so abgezeichnet, dass es gerade für uns zeitlich sehr kompliziert ist, das zu koordinieren. Eventuell gibt es bald schon auch einen neuen Co-Host bei Deutschrap Plus. Ansonsten möchte ich auch sehr gerne wieder abseits von unseren Interviewgästen auch Leute einladen. Also so wie damals in Jan Wehn, das habe ich echt sehr gefeiert. Also so Journalisten aus der Deutschrap-Bubble oder Creator. Deswegen, wenn ihr da irgendwie Vorschläge oder Ideen habt, wer gut reinpassen würde hier bei Deutschrap Plus mal für eine Folge, wo wir einen Song ein bisschen genauer beleuchten, dann schreibt das gerne mal rein, bis Sherwin dann auch wieder am Start ist. Und ansonsten kommen wir jetzt mal zur schlechten Nachricht. Spaß, jetzt kommen wir zur guten Nachricht. Der Podcast wird dadurch aber wieder aktueller sein. Also, ihr habt es in den letzten Wochen vielleicht gemerkt, dass wir auch hier und da einfach mal so ein bisschen den Podcast öffnen wollten für Diskussionsthemen. Dadurch konnten wir aber auch nicht immer die News mit einbringen. Und das will ich wieder mehr in die Richtung lenken, weil ich weiß, was Deutschrap Plus ausmacht. Wer seit 2020, also seit Anfang dabei ist, kann sich auch noch dran erinnern. Früher war der Podcast immer aufgebaut mit 5 Songs, in die wir reinhören und die aktuellen News, die in der Woche passiert sind. Dann mussten wir es immer mal wieder hier und da ein bisschen verändern und anpassen, einfach weil sich auch die Deutschrap Szene seitdem verändert hat. Aber ich möchte jetzt mehr wieder in diese Richtung gehen, dass der Podcast durch seine Aktualität heraussticht. Wir werden trotzdem auch Formate haben, wo wir vielleicht mal eine Jubiläumsfolge zu einem Song machen. Da wird auch direkt in den nächsten Wochen ein bisschen was droppen. Vielleicht habt ihr ja schon eine Idee, welche Songs und Alben demnächst 10 Jahre Jubiläum feiern. Und So haben wir dann aber immer eine gute Abwechslung, dass man so den Raum hat, mal ein Album zu besprechen, vielleicht auch ein aktuelles Album, ein altes Album, Legendenlieder von früher, dann aktuelle Songs und natürlich auch so Newsflash-mäßig aktuelle News besprechen. Und ganz neu ist jetzt hier dieses Format, was ihr euch jetzt gerade anhört. Und zwar dachte ich immer zum Monatsende, dass wir mal auf 5 Songs zurückblicken, die man unbedingt gehört haben muss. Da bin ich auch sehr gespannt auf euren Input. Also schickt mir da gerne auf Spotify in den Kommentaren oder Instagram per DM Songs, die unbedingt besprechen werden müssen. Und ich will da so ein bisschen dran anknüpfen an das, was wir eben früher hatten, wo wir die 5 Songs in einer Woche besprochen haben. Damals gab es immer so viele Banger-Release-Fridays. Jetzt mittlerweile ist es, glaube ich, einfach zeitgemäß, dass man so in einem Monat bei dem ganzen Social-Media-Kram, den man auch so in den Feed gespielt bekommt, dann, dass man gar nicht mehr Deutsche brandneu so richtig verfolgen kann. Das soll so ein bisschen das Ziel sein, dass ihr jetzt einfach am Ende des Monats einmal hier die Podcast-Folge anhören könnt und dann ganz genau wisst, ah krass, der Song ist rausgekommen. Vielleicht sind dann Songs dabei, den habt ihr gar nicht so viel Beachtung geschenkt. Da habt ihr vielleicht nur einmal in der Playlist kurz durchgehört. Vielleicht habt ihr sogar geskippt oder so und habt jetzt hier einfach nochmal die Möglichkeit, diesen Song neu zu entdecken und ein paar Hintergrundinfos zu bekommen. Und ich muss sagen, mir ist es jetzt auch extrem schwer gefallen. Ich habe das in den letzten Wochen immer so ein bisschen beobachtet, habe mir hier und da ein paar Songs rausgeschrieben. Aber mir ist es echt schwer gefallen, mich jetzt überhaupt auf 5 festzulegen, weil überraschenderweise, ich habe mir viel Musik angehört und ich dachte echt bei vielen Sachen, ey, das will ich eigentlich der Deutsche Plus Community gerne zeigen, aber ich habe mir dann Songs rausgepickt, wo so klar war, okay, ich habe da einfach so ein paar Special Insights oder gibt einfach viel zu einem Song zu besprechen. Ich glaube trotzdem, es wird Songs geben, die sind so heftig, die haben direkt nach einem Release auch direkt eine eigene Folge verdient. So wie zum Beispiel neulich Shirin David oder Summer Jam. Das war einfach perfekt. Da gab es so viel zu bereden, dass da musste einfach direkt eine Folge her. Aber ich würde sagen, jetzt sehr viel darüber geredet, wie dieser Podcast in den nächsten Wochen sein wird. Ich würde sagen, wir starten rein. Ich habe richtig, richtig Bock auf dieses Format. Ich bin auch gespannt, was ihr zu den Songs sagt. Wir machen auch eine Spotify-Abstimmung, welchen Song ihr von den 5 am meisten feiert. Und wir gehen mal rein in das Album-Release von Juju. Juju hat jetzt nämlich nach 7 Jahren, 2019 kam das Album Bling Bling raus, hat sie jetzt endlich ihr zweites Solo-Album gedroppt. 44 Me. Hat so ein bisschen dieses Wortspiel drin, die 44 ist ja bei Juju auch ganz bedeutend, einfach wegen der Postleitzahl von Neukölln. Und ja, wir haben damals im Podcast über den Crash Out Freestyle gesprochen, das war ja so ihr Intro zum Album. Es war ja in den letzten Jahren einfach die ganze Zeit die Frage, wo steckt Juju, wo bleibt sie, warum kommt keine neue Musik, und dementsprechend mit dem Release vom Album waren jetzt auch einfach viele Fragen offen, dass man sich gesagt hat, ja okay, hoffentlich werden die in dem Zuge auch beantwortet und auch im Zuge von der Promophase. Ich kann mich auch daran erinnern, dass Juju mal meinte, sie hat richtig Bock auf viele Interviews zu dem Album und ein bisschen auszupacken, was eigentlich bei ihr abging. Wir können ja mal drauf schauen, wie viele Anspielstationen überhaupt das Album hat. Es ist ein bisschen umfangreicher als noch das erste Album. Insgesamt gibt es jetzt nämlich 19 Anspielstationen. Man muss aber dazu sagen, dass es da auch ein Outro auf dem Album gibt. Dann gibt es insgesamt 5 Preludes und außerdem auch noch ein Skit. Also wenn man das Ganze abzieht, ist man dann eigentlich so richtig bei 12 Songs. Und das ist dann schon wieder sehr ähnlich zu Jujus erstem Album Bling Bling. Also auf jeden Fall gar nicht so krass umfassend von den Songs her. Im Vorfeld wurden gar nicht so viele Singles gedroppt, was ich eigentlich eher positiv wahrnehme. Also sie hatte ja den Crash Out Freestyle als Opener gedroppt, ist ja auch das Intro vom Album. Danach kam Dumm, dann kam Shorty und dann kam das große Feature mit Raf Camora mit Komm Näher. Und ansonsten ist auch tatsächlich neben Raf Camora nur Led by Her drauf, ein internationales Feature, und außerdem Tom Hengst. Ich weiß, dass Juju beim Splash Festival auf dieser Green Stage, die so mitten im Wald ist, übelst klein ist, da hat Tom Hengst gespielt und Juju ist dort als Special Guest aufgetreten. Also auf jeden Fall Props dafür, dass Juju sich da nicht zu fein ist, sage ich jetzt mal, auch auf so einer kleinen Bühne aufzutreten, finde ich richtig, richtig krass. Und ich muss sagen, mich hat der Song mit Tom Hengst auch auf jeden Fall überrascht auf dem Release. Ich würde sagen, wir hören jetzt mal in einen Song rein, und zwar der Song Allein von Juju. Das war nämlich kein offizielles Single-Release. Ich habe gesehen, dass ein Lyric-Video erschienen ist an dem Tag, wo dann eben auch das Album gedroppt. Mit geflossenen Tränen, deshalb bin ich offline gewesen. Brauch kein Sorry von euch kleinen Husus, denn ich bin grad wieder im Studio. Sie sagen mir, Juju, du bist so der Lulu, doch laufen nicht mal auf mein Schuh so. Sie geben mir Snake. Fake Friends wollen, dass mein Glaube bricht. Lil Chase wegen Fame machen Menschen um mich crazy im Brain, denn sie wollen meinen Traum für sich. Meinen ganzen Weg wollt ihr Probe fahren. Noch ein Stück von meinem Kuchen als Proviant. War euer persönlicher Domian. Doch jetzt spuck ich so fast wie Dominant. Das ist der Song Allein von Juju. Und den habe ich schon im Snippet sehr, sehr krass gefeiert, weil ich kann euch ja mal so ein bisschen erzählen, was so mein Eindruck war. Ich muss sagen, ich bin schon seit Jahren unfassbar hyped auf dieses Juju-Comeback. Ich finde es einfach krass, dass sie so eigentlich eine der größten Deutschrapperinnen ist, die wir haben. Und dass ja diese Sixen-Trennung auch erstmal sehr wild war im Sinne von, die hatten noch gar nicht den Erfolg so ausgereizt, der da möglich war, sondern die kamen schon ein bisschen sehr früh oder gerade eigentlich auf so einem Hype-Level, aber ich glaube, wenn Sixten damals zusammengeblieben wäre, hätten Juju und Nura zusammen auf jeden Fall noch 2, 3 Peak-Alben machen können. Also da war noch so viel Potenzial und dann ist das ja schon in die Brüche gegangen. Und es war nicht selbstverständlich, dass Juju's Solo-Erfolg danach so heftig abgeht, aber ich glaube, das Album Bling Bling und halt vor allem auch diese kranke Single Vermissen, der hat ja über 200 Millionen Streams, also das, damit hat Juju, glaube ich, selber nicht gerechnet, dass es so heftig abgeht. Und die logische Konsequenz wäre ja gewesen, danach direkt wieder zu releasen und wieder ein Album rauszubringen, maximal mit 2, 3 Jahren Abstand eigentlich. Und dass es jetzt so lange gedauert hat, war wirklich ungewöhnlich, weil wir sprechen halt über 7 Jahre. Und ich finde, man hat teilweise auch erlebt, wenn man so auf Social Media das verfolgt hat, dass in der Zeit sich so viel getan hat und halt auch nochmal Female Rap so krass geworden ist, dass viele in den Social Media Kommentaren, die wussten gar nicht, wer Juju ist oder dass Juju existiert und was sie macht und so. Und das finde ich schon krass, weil das zeigt halt einfach, dass das eine sehr lange Pause war und dass das bestimmt ihrer Solo-Karriere auch irgendwo geschadet hat. So, ich meine das jetzt auch gar nicht so judgment-mäßig, weil wir reden ja gleich auch ein bisschen über die Hintergründe, sondern auch einfach so jetzt aus so einer objektiven Sichtweise braucht man, glaube ich, nicht drüber streiten, dass da viel verloren gegangen ist in der Phase, weil auch die Deutschrap- und Musikszene sich dann auch noch verändert hat. Also nach Corona und so. Also man hätte, glaube ich, in der Zeit, wenn wir darüber reden, 2090 so ein krasser Erfolg, da waren noch 3, 4 fette Jahre Deutschrap dabei, wo man auch richtig gut mit Streams und mit Erfolgssingles und mit einem Album richtig gut was hätte reißen können, was jetzt mittlerweile ja so, wenn man sich die Deutschrap-Szene anschaut, klar wird, dass einfach die Songs nicht mehr so einfach Millionen an YouTube-Views und Streams machen. Und ich finde, das merkt man jetzt auch, wenn man sich mal die Singles anschaut, von denen wir vorhin, die ich vorhin vorgelesen habe. Also der Crash-Out-Freestyle ist krass abgegangen. Ich liebe das auch. Das ist einfach so ein klassischer Deutschrap-Track und jetzt nicht so eine Pop-Single, sondern wirklich so ein Deutschrap-Track damals so eingeschlagen hat. Halb Deutschrap hat den Song und das Video auch geteilt. Alle haben sich gefreut, dass Juju zurückgekommen ist. Steht bei 1,8 Millionen Aufrufen auf YouTube. Dann kam die zweite Single Dumm. Das war eher so nach vorne, so ein Party-Song. Der hat 700.000 Aufrufe erreicht, also nicht mal die Hälfte und ist damals kurz danach erschienen auch. Dann Shorty ist bei 600.000 Aufrufen auf YouTube. Und Juju und Raf Camora kommen näher, ist bei knapp 600.000 Aufrufen. Und der kam schon vor 2 Monaten raus. Das finde ich wirklich krass, weil ich glaube, dass das Management oder Juju und Raf safe damit gerechnet hätten, dass dieser Song mehr einschlägt. Weil der hat einfach die Solo-Singles auf YouTube nicht überholt. Obwohl, also ne, der ist ein bisschen später rausgekommen, aber wir blicken jetzt darauf zurück auf die Promophase und das Album ist Anfang August erschienen, die Singles davor sind so im Juli, im Juni, im Mai erschienen und die Juju Ruff Single hat ja so eine Power auch mit diesem Sample von Max Herre und Joy. Bei Komm näher, da hätte man safe damit gerechnet, dass das noch krasser abgeht. Und auch auf Spotify, finde ich, sieht man es auch nochmal sehr krass. Also da hat der Crash Out Freestyle knapp 13 Millionen Streams. Komm näher hat 4 Millionen, steht knapp vor den anderen beiden Songs Shorty und Dumm. Die haben beide so etwas über 3 Millionen. Und den Song, den ihr gerade gehört habt, allein, der war dann nochmal outstanding, steht so bei 1,7 Millionen. Die anderen Songs sind alle unter einer Million, beziehungsweise unter 500.000 Streams, die dann sonst noch rausgekommen sind. Und dementsprechend war ich auch gar nicht so krass gehypt, weil mir irgendwie in der Promophase dann doch ein bisschen was gefehlt hat. Den Song Shorty zum Beispiel habe ich gefeiert, aber insgesamt dachte ich, ey, da fehlt doch ein bisschen was. Vor allem, weil ich wirklich damit gerechnet habe, dass Juju insgesamt mehr in Interviews ist, weil das, wie gesagt, von ihr, soweit ich mich erinnern kann, auch so angekündigt wurde oder in irgendwelchen unterhaltsamen Formaten, auch wenn es jetzt nicht die klassischen Deutschrap-Interviews sind, dachte ich zumindest, dass sie sich so in ein paar Formate halt reinsetzt und auch das gab es bei Juju nicht. Das einzige Interview, was dann rausgekommen ist, war ein Interview beim Spiegel, schon auch überraschend, dann diese Plattform sozusagen zu wählen. Aber natürlich auch berechtigt, weil Juju, glaube ich, auch nicht nur die Musikszene oder die Deutschrap-Szene mit dem Thema erreichen wollte, sondern wirklich ja einfach eine größere Reichweite wollte, weil es halt so ein gesellschaftliches Thema ist, was sie da adressiert hat. Und zwar hat Juju darüber erzählt, dass sie in der Corona-Zeit sehr stark mit Depressionen und Albträumen zu kämpfen hatte und dann in einer Psychotherapie die Diagnose Autismus und ADHS erhalten hat. Und danach hat sie ja sich auch erleichtert gefühlt irgendwie, weil sie dann im Nachhinein so verstanden hat, warum sie vielleicht hier und da im Leben Probleme hatte, die sie sich davor nicht so erklären konnte. Und durch die Diagnose halt eher das Gefühl hatte, okay, es liegt nicht an mir, sondern es ist eben das ADHS oder der Autismus. Und sie hat so zu ihren Symptomen erzählt, dass sie eben Reize stärker wahrnimmt und auch schwerer verarbeitet. Zum Beispiel irgendwie so im Café Nebengeräusche oder Schwierigkeiten bei so Alltagstätigkeiten, wie wenn man so die Wohnung aufräumt. Und diese Doppeldiagnose mit Autismus und ADHS ist besonders schwierig, weil der Autismus halt dafür sorgt, dass sie eigentlich so ein ruhiges, reizarmes Umfeld braucht und ADHS aber sie dazu drängt, auch Dinge erleben zu wollen und was machen zu wollen. Und ja, sie hat damit auch so ein bisschen erklärt, dass das auch die Gründe für die Trennung von Nura waren. Also, dass sie einfach diese krasse Überbelastung hatte. Das ging ja auch ein bisschen in die Zeit, bevor sie überhaupt die Diagnose hatte, nämlich 2018. Und sie hat einfach gemerkt, dass alles zu viel ist, dass sie nicht mehr konnte und dann deswegen, ohne sich abzusprechen, dieses Statement damals gemacht hat und mit Nura beziehungsweise mit Sixten dann gebrochen hat und hatte jetzt eben vor ihrer Diagnose, das hat sie auch so im Interview gesagt, hat sie halt gesagt, dass sie auch ein bisschen Angst davor hatte, weil ADHS ist ja mittlerweile in der Gesellschaft auch irgendwie akzeptiert. Aber so Autismus ist dann schon irgendwie nochmal, also man kennt jetzt nicht so viele Leute, die darüber sprechen, dass sie Autismus haben, muss man ganz ehrlich so sagen. Und Juju selbst meint, dass sie auch, wenn sie sich so die Deutschrap- und Musikszene anschaut, dass sie das Gefühl hat, dass auch viele darunter leiden, wenn sie halt so sieht, wie sich Artists teilweise verhalten. Also ich bin mal gespannt, was das jetzt, dieser Schritt, was das auslöst. Und ob es jetzt vielleicht wirklich mehr Deutschrapper gibt, die darüber sprechen, dass sie auch Autismus haben. Weil ich finde, wenn man so auf Social Media unterwegs ist oder sich Interviews mit Deutschrappern reinzieht, dann ist wirklich so, wie Juju sagt, die ADHS, dass Rapper darüber reden, dass sie ADHS haben, das hört man sehr, sehr häufig. Und ja, vielleicht hat Juju da jetzt mal so eine Tür aufgestoßen, um auf Autismus aufmerksam zu machen. Und ich muss ehrlich sagen, ich stelle mir das extrem schwer vor, mit den Symptomen, die damit einhergehen, eine Künstlerin oder ein Künstler zu sein oder beziehungsweise im Allgemeinen eine Person des öffentlichen Lebens, also vor allem das eigentlich. Weil die Kunst kannst du auch irgendwie zu Hause im Studio machen, aber dieses ganze in die Öffentlichkeit gehen, Interviewtermine wahrnehmen, Pressetermine, Meetings, Business-Meetings, Festivals spielen, dort im Backstage auf ganz viele unterschiedliche Menschen treffen, auch die Interaktion mit Fans vielleicht auch tatsächlich, dass die ein bisschen overwhelming dann ist. Also ich stelle mir das schon extrem schwer vor. Und da komme ich dann eigentlich wieder an den Punkt hin, dass ich es auch irgendwo nachvollziehen kann, dass Juju vielleicht auch deswegen dann gar nicht so viele Interviews gegeben hat, sondern sich dazu entschieden hat, sie will einfach nur ein Interview geben und da eben auf ihre Krankheit aufmerksam machen. Und natürlich so aus dieser Sicht als ehemaliger Sixten-Fan und so hat sich das für mich im Vorfeld immer so angehört wie, okay, jetzt wird mal Klartext gesprochen und man erfährt wirklich nochmal mehr Infos über diesen Streit mit Nura. Das ist jetzt irgendwie so ein bisschen außen vor gelassen und ich finde es auch ein bisschen schade, dass sozusagen diese ganzen Vertragsprobleme und so, die Juju ja daran gehindert haben, ein zweites Album früher rauszubringen, dass das hätte ich mir halt auch irgendwie gewünscht, dass das nochmal mehr adressiert wird in Interviews und dass man da einfach nochmal ja mehr Infos bekommt. Ich finde, das wurde jetzt sehr oberflächlich angerissen und ja, natürlich als Deutschrap News-Format wünscht man sich natürlich auch immer irgendwelche Details und will so diesen Gossip-Hunger gestillt bekommen, der vielleicht ein bisschen mehr bei unserem nächsten Song gestillt wird. Aber bevor wir dahin kommen, einmal ganz kurz, wir hatten auch in unserer Story eine Abstimmung, welches Juju-Album ihr besser findet. Und 66% von euch haben für Bling Bling abgestimmt und für Jujus zweites Album 44 Me 34%. Finde ich jetzt erstmal ein gutes Ergebnis auch für das zweite Album, weil man muss halt sagen, ja, das erste ist vielleicht für viele auch nochmal nostalgischer. Aber ich finde wirklich, dass man 44 Me noch mal eine Chance geben sollte, auch da reinzuhören, wenn man es vielleicht bisher noch nicht getan hat. Weil wie gesagt, aus meiner Sicht war die Promophase fast ein bisschen zu low. Und auch als ich die Tracklist das erste Mal gelesen habe, dachte ich so, boah, sprechen mich jetzt die Songtitel noch nicht so an, weil die alle sich sehr austauschbar anhören, wenn man jetzt mal so Crash Out Freestyle außen vor nimmt. Und dadurch, dass es jetzt auch nicht so viele Features gibt, aber ich finde, wenn man reinhört, merkt man einfach, was für eine krasse Rapperin Juju ist. Und deswegen lief das Album jetzt bei mir auch rauf und runter. Ich war auch neulich mit Sherwin übrigens beim Tefeld-Festival in Berlin. Auch wenn ich das vorhin nicht erwähnt habe, liebe Grüße von Sherwin. Also er grüßt die gesamte Community, weil er jetzt eben gerade erstmal nicht dabei sein kann. Aber wir waren zusammen auf dem Tefeld-Festival. Da ist Juju auch aufgetreten. Es war auch ein geiles Festival auf dem Tempelhofer Feld. Das ist ja so dieser alte Flughafen. Das gibt einem auch so ein bisschen Call of Duty-Vibes oder irgendwie so, wenn man da rumläuft, so von der Map her. Ich finde, die haben auch ein krasses Marketing insgesamt gemacht. Und die hatten da so mehrere Stages aufgebaut. Ich bin ehrlich, die Zeit war so knapp, beziehungsweise das Line-Up war so heftig, dass ich nicht mal die Möglichkeit hatte, mir alle Stages anzuschauen. Ich hätte sehr, sehr gerne auch noch so Autoscooter-Stage und Container-Stage mehr Zeit verbracht, aber wir waren eigentlich die ganze Zeit auf Rap-Hip-Hop-Bühne und Techno-Bühne. Bei der Hip-Hop-Bühne war einfach so ein krankes Programm, also man hätte eigentlich gar nicht weggehen müssen davon, weil es war Juju da, es war Paschanim da, es war Arca außer Kontrolle da, es war La Cassette da, der hat auch Nizi und Lucio auf die Bühne geholt, die haben aber davor sowieso auch schon dort gespielt, also es war insane. Mit Sherwin war ich dann aber auch sehr viel auf der Techno-Bühne bei Marlon Hofstadt und bei Paul Kalkbrenner am Start. Also das Line-Up war so krass, dass es wirklich schwer war, weil man die ganze Zeit FOMO hatte mit den anderen Bühnen. Aber so viel einmal zu unserem Tefeld-Erlebnis. Und jetzt würde ich sagen, kommen wir zu Beslik. Und der hat nämlich den Springer-Freestyle rausgebracht. Und bevor wir da reinhören, muss ich, glaube ich, mal so ein bisschen das ganze Thema introducen, was da überhaupt passiert ist. Und zwar war Beslik bei Sarah Aslan im Take Me Späti Podcast. Und das ganze Format ist ja auch so ein bisschen Ragebait-mäßig aufgebaut. Und da hatte Beslik dann darüber gesprochen, über den Klassenkampf und Sätze gedroppt wie wir müssen die Regierung stürzen mit Waffengewalt und Politiker lynchen. Daraufhin hat sich dann die Presse gestürzt, also wirklich, das ist insane abgegangen. Die Bild-Zeitung hatte eine Schlagzeile gehabt mit Gewaltaufruf in Podcast, Schockstatement von Rapper Beslik. Also es waren auf jeden Fall sehr umstrittene und sehr, ja, offensive Worte von Beslik. Er hat dann später auch noch ein Interview bei hiphop.de gegeben, wo er das Ganze so probiert hat, so ein bisschen einzuordnen und er so hervorgehoben hat, dass das so als Symbolik zu verstehen ist. Damit war dann aber nicht genug, denn Beslik hat einen Song rausgebracht und das ist der Springer Freestyle. Und da wollen wir jetzt mal reinhören.
Fick mal Julian Reichelt, seine Mutter und den Hurensohn Ulf Poschert. Ihr könnt Blasen gehen beim Mossad. Und oh mein Gott, seid ihr empört? Als hätte man von euch nicht schon Schlimmeres gehört. Ich dachte, manche hier sind cool, kein Bock mehr zu connecten. Eki lädt mich ein auf Tour und schickt mir Rechnung für das Essen. Das nicht, wie wir bei uns machen. Ich pack meine Seite auf die Mappe. Die haben nichts zu sagen, nur am Bubblen, Bro. Sagt Rappen ist für Kinder und Flip-Packs, so wie ein Shovel, Cookies, Pow-Up. Sehr fit, immer noch am Eck, ich konnt nie ein viel geben, was man sagt, weil wenn du am Nebentisch sitzt im Lokal, sind nur Smiles auf mich, Leute wollen mich packen, lauf am Rhein lang.
Also das mal so der Springer-Freestyle von Beslik. Kein Plan warum, aber mir gibt es so krasse Vibes. Von der Betonung und vom Flow her auch wie Shindy 31. Dezember oder Ex-Benedict vielleicht auch irgendwas von diesem Dreams-Album. So, ich weiß nicht warum, aber dieses so Knoten in meinem Magen, so diese Betonung irgendwie hat mir so Vibes in die Richtung gegeben. Ich weiß nicht, ob ihr auch fühlt, aber auf jeden Fall habe ich mir in dem Zusammenhang jetzt auch nochmal ein bisschen Mucke von Beslik reingezogen, weil ich habe den irgendwie so in Erinnerung, dass der so Techno-Deutschrap er gemacht hat. Der auch, hat auch einen Song mit Choki zum Beispiel, da auch unbedingter Aufruf. Wenn ihr das Interview noch nicht gehört bzw. gesehen habt, dann solltet ihr unbedingt auf unseren YouTube-Channel vorbeigehen, denn dort ist das Interview in unserem neuen Studio-Setup online mit Choki und da geht es jetzt Schlag für Schlag weiter. Am Donnerstag kommt direkt das nächste Interview mit Oleg Sash, deswegen checkt mal unseren YouTube-Channel ab und lasst sehr, sehr gerne ein Like da und gerne auch einen Kommentar. Da freuen wir uns natürlich immer drüber und das supportet uns auch. Also falls ihr das noch nicht getan habt und gerade irgendwie freie Hände am Handy habt, dann checkt mal gerne ab. Schoki-Interview, Like da lassen, Kommentar da lassen. Da geht's auch unter anderem um Ikimel, wo wir jetzt auch bei Beslik gleich hinkommen. Aber was ich eigentlich sagen wollte, Beslik hatte ich eher in dieser Techno-Richtung eingeordnet. Der hat auch noch dieses eine Lied Schneesturm oder so, habe ich immer mit Sherwin sehr, sehr krass gepumpt. Das war so ein Song, den er mir gezeigt hat. Und jetzt habe ich aber gemerkt, dass der auch viele Songs hat, die in dem Stil sind wie der Springer-Freestyle. Also wirklich einfach sehr smooth über so, ja, bisschen lockere Beats gerappt wird. Und ich muss sagen, ich bin da ein bisschen drauf hängen geblieben. Also feier das auf jeden Fall. Und Springer Freestyle richtet sich natürlich an Axel Springer, an Bild-Zeitung. Er beendet den Freestyle auch mit einem GIG, gelünscht ist geil. Grüße an die Bild, an den Funk und Polizei. Was ich jetzt auf Instagram gelesen oder gesehen habe, ist, dass es eben auch ein T-Shirt gibt. Und da hat er eben auch einen Zeitungsartikel-Ausschnitt mit auf das T-Shirt gedruckt und dieses T-Shirt probiert er gerade zu verkaufen, weil er darunter hat er die Caption geschrieben, kleiner sozialistischer Cash-Grab meinerseits, weil circa 300 Leute mich verklagen wollen, trinke nur noch Freeway-Cola, widerlich und strafbar Shirts out now. Also er verkauft jetzt T-Shirts, wo so ein Zeitungsartikel drauf gedruckt ist, lese ich auch gleich noch vor. Und will damit Cash generieren, weil ihn anscheinend 300 Leute verklagt haben. Wahrscheinlich wegen seinen Aussagen im Interview, aber das können ja nicht nur Politiker gewesen sein. Oder hat sich da der halbe Bundestag zusammengetan und hat ihn verklagt. Also das müssen ja auch irgendwie Privatpersonen sein. Auf jeden Fall ist das Ding den Leuten anscheinend echt sauer aufgestoßen. Und jetzt lese ich euch einmal ganz kurz den Zeitungsausschnitt vor, der eben auch auf diesem widerlich und strafbar T-Shirt draufgedruckt ist. Und die Headline ist auch widerlich und strafbar. Deutscher Rapper will Politiker lynchen. Der Düsseldorfer Rapper Beslik, 26, sorgt mit drastischen Gewaltfantasien für Empörung. Im Podcast Take Me Späti fordert er, Politiker zu lynchen. Und sprach davon, die Regierung notfalls mit Waffengewalt zu stürzen. Man solle vielleicht Waffen zu Haus haben, schwärmte zudem von Fackeln und Heugabeln. Auch in anderen Interviews legte der Musiker mit widerlichen Äußerungen nach. Über Bundeskanzler Friedrich Merz sagte er, dass Friedrich Merz ein Arschloch ist, das ist, glaube ich, allen bewusst. Demonstration hält Beslik für wirkungslos, Veränderungen seien nur mit drastischeren Mitteln möglich. Besonders ärgert ihn die Empörung nach der Blockade von Ex-Wirtschaftsminister Robert Habeck, sagte der Rapper. In seiner Musik erreicht Beslik auf Spotify rund 200.000 monatliche Hörer, auf Instagram folgen ihm knapp 60.000 Menschen. Ja, das schreibt die Presse gerade über Beslik auf jeden Fall. Skurrile Sache gab es so auch schon lange nicht mehr, muss man sagen. Und jetzt noch eine andere wilde Sache zu dem Springer-Freestyle. Und zwar greift Beslik nicht nur Julian Reichelt oder Ulf Poschert an, sondern es gibt auch einen Seitenhieb an Ikimel. Vielleicht habt ihr gerade die Line in dem Ausschnitt auch schon gehört. Ich lese sie aber nochmal vor. Ich dachte, manche hier sind cool, kein Bock mehr zu connecten. Iki lädt mich ein auf Tour und schickt mir Rechnung für das Essen. Also, Ikimel hat Beslik wohl auf ihre Tour eingeladen und danach gab es eine Rechnung für Beslik, wo er noch für das, was er dann dort auf der Tour gegessen hat, zahlen musste. Und deswegen diese Line. Jetzt gab es dazu auch ein Reddit-Thread, wo nochmal nachgefragt wurde, ob irgendwer genauere Infos dazu hat. Top-Kommentar war auf jeden Fall, klingt einfach nach Studentenchor. Du Beslik, also das Essen, ne? Also ja, du hast davon ja auch echt viel gegessen. Hab das mal ausgerechnet. Dein Anteil wären dann 43,73 Euro. Kannst du mir einfach bei PayPal schicken, okay? Keter und Krawall, mein Atze. Das war ein Top-Kommentar bei Reddit. Und dann haben aber auch manche gesagt und angemerkt, dass Iki damit wahrscheinlich gar nichts zu tun hat, weil die Artists ja nicht selbst das Catering auf der Tour bestellen, sondern das eben im Normalfall vom Tourmanagement oder der Venue geregelt wird. Und einer hat dazu kommentiert, der anscheinend ein bisschen Ahnung hat, der hat gemeint, Catering wird fast immer vom Veranstalter gestellt, außer es wird ein sogenannter Buyout gezahlt. Zum Beispiel Veranstalter zahlt eine gewisse Summe pro Person an das Tourmanagement aus, wird aber in der Größenordnung nur super selten gemacht. Also, es sieht so aus, als wäre das Ganze eigentlich gar nicht so deep. Trotzdem gibt einem das, finde ich, irgendwie so diese Rap-Vibes einfach, dass da mal so eine kleine Stichelei mit drin ist, was man, finde ich, selten mittlerweile in Deutschrap-Songs hat, weil so viel einfach über den Vibe geht und finde, das passt auch zu dem Song, weil das ja so ein Freestyle ist. Und ich dachte mir, für dieses Format wäre es auch sehr fresh, wenn wir immer mal wieder Newcomer oder Upcoming Artist einen Spot geben und es hat sich ehrlicherweise gar nicht aus dem Gedanke so richtig ergeben, sondern weil ich seit einem Monat einen Song die ganze Zeit auf Dauerschleife pumpe. Und zwar ist das der Song 10 von 10. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Das ist von der Newcomerin Franzi. Die hat original einen Song derzeit rausgebracht. Also die steht wirklich noch am Anfang ihrer Karriere, hat aber gefühlt schon mehr erreicht als Artists, die schon 10 Jahre Musik machen, denn ihr erster Song ist direkt geisteskrank viral gegangen und damit meine ich nicht nur in Deutschland, sondern wirklich auch weltweit. Und das hat mich natürlich direkt interessiert, weil ich das immer sehr, sehr spannend finde, wie sowas überhaupt entstehen kann. Und bevor wir Insights von Franzi bekommen, hören wir jetzt erstmal in den Song rein und ich bin gespannt, ob ihr den Song auch so fühlt wie ich. 10 von 10, wir gehen rein.
Noch nicht ganz wohin und er will labern, aber ich nicht. Wir sehen gut aus, iPhone witzlich. Galerie, Rückblick, Crop Top, See-Through, Vintage, Handbag, M.E.U. Ich bin mit den Girls in der Stadt, wir machen sicher nicht für irgendeinen Macker noch Platz, ja. Und ich weiß, ich muss früh raus, aber lass noch eine Zeit. Bisschen überdreht, hallo, was geht? Kurs links, rechts und dann weiter, okay. Alle meine Girls sind in 10 von 10. Komm, wir holen nochmal 5 oder nicht, aber war nur eine Idee. Niemand weiß wohin, aber keiner will gehen.
Franzi mit dem Song 10 von 10 und ist für mich ein 10 von 10 Sommerhit. Wie gesagt, der läuft bei mir wirklich auf Heavy Rotation seit einem Monat, hat insgesamt auf Spotify schon 800.000 Streams, erster Song by the way, Und auf YouTube hat das Musikvideo auch über 100.000. Ich habe jetzt auch gesehen, dass sie ihn zum allerersten Mal live gespielt hat. Das ist ja auch irgendwie so eine Challenge, wenn du so einen Song hast, der so krass abgeht, aber du hast noch keine anderen Songs, die du spielen kannst. Dann musst du ja quasi dein Konzert irgendwie so machen, dass du den Song dann 5-mal spielst, dass das sich überhaupt lohnt. Ich glaube, das war jetzt nicht ein eigenes Konzert sozusagen, sondern sie war halt einfach irgendwo, ist aufgetreten und hat den einmal live gespielt. Aber heftig. Und das hat mich natürlich irgendwo dahin gebracht, dass ich so dachte, wie ist das Ganze entstanden? Vor allem, woher kommen denn die ganzen Leute, die das im Ausland feiern? Weil ich irgendwie in den Kommentaren Leute aus Italien, Leute, die Englisch drunter kommentieren, alle sind irgendwie am Start. Und Franzi hat uns hier einmal eine Memo dazu geschickt, wie der Song an sich überhaupt erstmal entstanden ist. Wir gehen mal rein.
Hi, hier ist Franzi und vor kurzem ist meine erste Single 10 von 10 rausgekommen. Und ich erzähle euch aber kurz, wie das Ganze entstanden ist. Und zwar wohne ich in Freiburg und da wohnen ja auch Kasi und Antonius. Und habe ich Antonius mal gefragt, ob er mit mir mal eine Session machen würde, einfach weil mich das irgendwie total interessiert und singen hat mir schon immer Spaß gemacht. Mein großer Bruder hat immer Musik gemacht und hat mich da irgendwie so rangebracht und da hatte ich schon immer eine Faszination für. Und dann habe ich Antonis so ein bisschen genervt und dann haben Kasi, Antonis und ich irgendwann mal eine Session zu dritt gemacht und in der allerersten Session meines Lebens ist dann auch dieser Song bei rausgekommen. Ist auf jeden Fall ultra cool, es hat mega viel Spaß gemacht. Wir haben super zusammen gevibed irgendwie und wussten genau, was wir wollen. Und dann ist 10 von 10 entstanden. Und dann lag der irgendwie auch eine Weile rum tatsächlich, weil ich mich auch nicht so ganz getraut habe, den zu posten. Es war so voll aus dem Nichts. Und dann war ich aber in Berlin und dachte, komm, jetzt kann ich da Content drehen in Berlin. Interessiert es irgendwie eh niemanden, was man da so, wenn man da so auf öffentlicher Straße filmt. Und dann haben wir da coolen Content gedreht. Einfach alles zu zweit, Antonius und ich, er hat mir da sehr geholfen, haben wir Content gedreht, geschnitten und dann habe ich das von meinem Instagram-Account hochgeladen. Ich hatte da irgendwie noch so 300, 350 Follower oder so und dann ging alles echt mega schnell und ich glaube, ich habe den dann so eine Woche oder anderthalb angeteased und dann wurde der direkt released und ist mega gut angekommen und es ist alles sehr, sehr cool und ich bin gerade immer noch dabei, irgendwie das alles zu verarbeiten und da reinzukommen.
Ja, und das ist wirklich was mich auch so, was ich positiv fand, und zwar, dass dieser Song, nachdem der angeteased wurde, nicht so ewig auf sich warten lassen hat, sondern der relativ schnell released wurde, weil ich finde, dass es manchmal mittlerweile so ein bisschen so ein Nachteil von TikTok-Promo und so, dass Song-Skizzen erstmal nur gedroppt werden, der Song aber an sich noch nicht fertig ist und dann dauert es teilweise 3 Monate, bis dann der finale Song irgendwann mal rauskommt. Und in der Zeit geht, glaube ich, auch ein bisschen Potenzial einfach verloren. Und so hatte ich das Gefühl, der Song ist rechtzeitig gedroppt. Zu der Zeit, wo der rausgekommen ist, war irgendwie in Deutschland auch überall krasses Wetter und hat nochmal so richtig heftig den Sommer mitgenommen. Bin auch bei einer Zeile krass hängen geblieben. Ich weiß auch, dass da so, habe ich so auf Instagram gesehen oder auf TikTok oder so, dass eben Kasi und Antonius, die da mit gearbeitet haben an dem Song, auch das so ein bisschen kommentiert haben, und zwar als es um die Line geht: Niemand weiß wohin, aber keiner will gehen. So eine Line, die so auf den ersten Blick vielleicht keinen Sinn macht, wenn man aber genauer drüber spricht und nachdenkt, so checkt so, ja, alle sind so planlos, wohin es weitergeht, oder so auch vielleicht im Leben planlos, aber jetzt auch so bezogen auf so in der Nacht feiern so. Man weiß jetzt nicht, wohin es als nächstes gehen könnte oder was man überhaupt noch machen will, aber trotzdem will keiner nach Hause gehen. So habe ich das zumindest gedeutet. Und ansonsten, der Stil erinnert auch so ein bisschen, finde ich, mit so einzelnen Wörtern reingeworfen, so an Sasa oder wenn man das so ganz früh in die 2000er-Rap-Schiene packt, so dann natürlich Sonnenbank-Flavor-mäßig, wenn man da an Bushido denkt. Und jetzt habe ich aber ja schon angeteasert, dass dieser Song eben auch international abging und da wollte ich mal wissen von Franzi, wo, in welchen Ländern der viral geht außerhalb von Deutschland und ob sie eine Erklärung hat, wie das überhaupt passiert ist.
Also was auf jeden Fall sehr cool ist, der Song wird natürlich in Deutschland, Österreich, der Schweiz gehört, aber tatsächlich ist nach Deutschland das meistgehörteste Land die USA. Und dann kommt nochmal Österreich, Schweiz und Großbritannien und Schweden sind auch so in den Top 5, 6. Das ist echt richtig krass und hätte ich am Anfang auch so gar nicht erwartet, muss ich sagen. Man denkt halt so, okay, man macht einen deutschen Song, der wird dann auch in Deutschland und Österreich, Schweiz am meisten gehört. Aber ich glaube, es ist einfach, es war ja auch bei Ikimel, bei dem Blumengarten-Song, ich glaube, es ist einfach irgendwie so eine Faszination vielleicht auch von so englischsprachigen Leuten, die dann so nicht wirklich hören, was der Song was die Lyrics sagen, aber dann so irgendwie der Beat geht nach vorne, das macht Spaß zu hören, das ist einfach so ein geiler Song, den man laut aufdrehen kann, irgendwie im Cabrio hören oder so. Genau, so würde ich mir das jetzt erklären, dass man das jetzt auch nicht nur in Deutschland hört. Aber genau, ist auf jeden Fall sehr geil und man sieht es ja auch auf meinem Instagram oder unter Musikvideo, dass super viele Leute kommentieren, dass sie keinen Plan haben, was ich singe, aber dass sie diesen Song sehr feiern. Ist auf jeden Fall sehr cool. Das freut mich auf jeden Fall sehr.
Ja, also finde ich auch sehr faszinierend, wie das dann so leicht überschwappt, dass das jetzt plötzlich international auch gepumpt wird. Ich bin gespannt, wie es weitergeht, ob man es auch schafft, diesen internationalen Hype auf weiteren Songs mitzunehmen oder ob das jetzt eben nur auf diesem Song gut geklappt hat, weil der Vibe halt so heftig ist. Wie gesagt, ich feiere den Song extrem. Liebe Grüße, danke für diese Memos und Einblicke auch an Franzi. Finde es krass irgendwie, ich habe das Gefühl, gerade so im Deutsch-Pop Indie-Bereich, weil das ist ja jetzt nicht purer Deutsch, da brauchen wir nicht drum rumreden, so, ist es aber auch sehr verbreitet, dass die Artist-Namen auch einfach nur die Vornamen von den Artists sind. Also ich nehme mal an, dass jetzt ihr Vorname auch Franziska ist, so, weil sie auch auf Instagram, glaube ich, Franziska mit so einem Skr am Ende ist und so bei Spotify heißt sie so Franzi mit so einer 1 statt einem I. Und zum Beispiel hatten wir das ja auch bei Vicky mit dem Vornamen, dann auch Elif, Lea fallen mir so spontan auch Antonius, der ja auch an diesem Song jetzt mitgewirkt hat, ist auch der Vorname. Also das ist schon krasser verbreitet als im Deutschrap, wo man so richtig Artistnamen hat, habe ich das Gefühl. Aber ich würde sagen, wir kommen weiter zu unserem nächsten Song. Und zwar Mixu McCloud haben UFO und Trettmann zusammengebracht und das ist schon was sehr Besonderes. Der Song heißt Abschied nehmen und bevor wir darüber sprechen, hören wir einmal kurz rein. Ja, schreien dir hinterher, komm, wir spielen Fun. Ey, nein, für immer geht nicht lang. Ich chill allein im Bürgenstock, bin viel zu drunk. Sie sagt, lass uns bitte sehen, UFO, so oft wie du kannst, ey. Alle meine Brüder tot. Viele Menschen, die ich lieb, die mussten schon gehen. Und jetzt ist es wieder so. Lass uns auf die Berge in der Schweiz, bevor wir Abschied nehmen. Keine Ahnung, wann wir uns wiedersehen. So oft schon und immer wieder fließen Tränen. Alles, was ich weiß, wir werden's überleben. Werden es überleben, ey, Overdose. Krass, also Abschied nehmen von Mixu McCloud, UFO, Trettmann und ey, ich habe mir den Song jetzt in der Vorbereitung, der ist ja ganz frisch am Freitag rausgekommen, habe ich ihn immer und immer wieder gehört und am Anfang war ich noch so, ja okay, das ist aber auch sehr weich der Song, sehr low, aber nachdem ich auch so ein bisschen die YouTube-Kommentare tatsächlich durchgelesen habe, hat sich das nochmal so verstärkt, was für eine heftige Hook Trettmann abgeliefert hat und eigentlich haben sie es sehr, sehr krass geschafft, so einen alten Vibe auch wieder hinzubekommen, oder? Also ich finde, wenn man jetzt jemandem zeigen würde, diesen Song und fragen würde, ey, aus welcher Zeit von UFOs und von Trettis Karriere ist dieser Song, weiß ich nicht, ob man sagen würde 2026. So, ich finde, es ist schon, die haben schon sehr, sehr krass geschafft, so zu klingen. Das war vielleicht auch gar nicht so krass der Anspruch, aber die haben jetzt ewig kein Feature mehr rausgebracht und ich finde, man sehnt sich ja manchmal an dieser Deutschrap-Zeit, die halt so 2016 bis 2020 war und ich finde, die sind sehr krass in die Richtung gegangen mit dem Sound. Also Props auch an Mixu McCloud. Es gibt viele Dinge, über die wir hier sprechen müssen, weil Mixu McCloud waren ja vor ein paar Monaten bei uns im Interview und da ging es noch darum, ey, wann droppt ihr mal wieder was? So, ihr habt jetzt schon länger keine größeren Projekte mehr released und da haben sie noch darüber gesprochen, ja, dass es gerade ein paar Sachen noch so in der Mache sind, dass die fleißig im Hintergrund sind. Jetzt weiß man auf jeden Fall, worum es da geht. Ich glaube auch am Anfang vom Song oder am Ende ist auch so ein Club MM Producer Tag oder sowas drin. Könnte ich mir vorstellen, dass das so Club MM, Club Mixu McCloud, dass das so der neue Albumtitel sein wird. Und ich weiß auch noch, dass wir auf die Frage, mit welchen großen Artists habt ihr noch nicht zusammengearbeitet, da war UFO, glaube ich, im Raum. So, das haben die, glaube ich, gesagt und dann haben sie es auch so ein bisschen eingeordnet, weil ich meine, dass McCloud damals zu Berlin-Zeiten schon Sachen produziert hat für UFO, aber das war eben auch so ein bisschen vor dem Mainstream-Hype und dass das eben seitdem noch aussteht, dass die mal wieder was zusammen machen. Und jetzt haben wir genau diesen Song. Mixu McCloud und jetzt kommt die nächste krasse Sache, haben UFO und Trettmann zum ersten Mal seit 8 Jahren wieder zusammen auf einen Song bekommen. Und ich glaube auch Mixu McCloud und Trettmann haben davor noch nie zusammengearbeitet. Ich meine, Trettmann war ja eh jahrelang einfach nur von Kitschkrieg produziert. So eben auch damals, als er mit UFO zusammengearbeitet hat. Nämlich 2016 das allererste Mal auf dem Skyline Remix. Noch mit DJ Stylewarz und mit Sammy Deluxe. Und danach war Tretti auf 808 drauf von UFO auf dem Album. Und dann die unfassbare Kollabo auf Standard, wo ja noch Jizzes und Gringo mit drauf waren. Und das war ja damals auch ein Nummer 1 Hit, ist übelst abgegangen. Ich glaube, UFO Trettmann hatten damals einige Fans auf jeden Fall. Und es ist fast ein bisschen schade, dass da nicht mehr rausgekommen ist. Aber jetzt haben wir es mit Abschied nehmen. Und ich finde, man kann diesen Song auf jeden Fall appreciaten, dass er so geworden ist, wie sie ihn gemacht haben. Ich finde insgesamt UFOs Output in den letzten Monaten wieder viel besser. Der hat mich echt über Jahre wenig abgeholt. Aber er hatte neulich diesen Laternen-Song. So, hieß der einfach nur Laterne oder war der sogar ein bisschen länger vom Titel her? Den fand ich sehr stark. Ich weiß noch, da habe ich mit Sherwin auf dem Splash drüber geredet. Ich meine, so, ich feiere ihn unnormal, den Song. Ist krass. Und Sherwin hat mir dann irgendwie erzählt, dass er ihn nicht so ganz fühlen kann, weil er mal in einem Livestream oder sowas so einen Ausschnitt gehört hat, wo UFO dann so darüber erzählt hat und so war, so von wegen, ich glaube, bei diesem Rohat oder so gesagt hat, so, Dicker, ich habe einfach einen Song, ein Kinderlied als Hook genommen und das in einen Song gemacht. So, es ist überkrass, da ist noch niemand drauf gekommen. So, und so, ich glaube, mit dem Hintergrund meinte Sherwin, dass er den Song dann nicht ganz so krass gefeiert hat, weil er fand es jetzt nicht so weltbewegend. So, auf jeden Fall, ich muss sagen, ich hatte dieses Hintergrundwissen halt nicht so und habe diesen Stream-Ausschnitt nicht gesehen. Ich habe den Song einfach krass gefühlt. Auch dieses Roof voller Stars fand ich fast noch mal stärker. Also den fand ich auch sehr heftig. Und jetzt Abschied nehmen, bin ich mal gespannt, wie der sich so bei mir entwickelt jetzt in den nächsten Tagen noch, wenn ich den häufiger höre. Im Moment ist er bei mir noch nicht ganz so krass dran wie bei Roof voller Stars. Aber trotzdem finde ich, wie gesagt, ein sehr starkes Feature. Und UFO hat jetzt auch direkt die nächste heftige Combo angekündigt, muss man sagen. Und zwar gab das auch einen Stream, auch mit Rohat, wo UFO mit Blumgarten und Soli im Stream, on-stream an einem Song gearbeitet haben und den fertiggestellt haben. Und der wurde jetzt gerade am letzten Wochenende auf einem Festival, das war so ein Soli-Festival, da war UFO als Special Guest und da haben die diesen Song schon angespielt. Und der soll jetzt am 11. September rauskommen. Also direkt das nächste Ding, nachdem jetzt UFO gerade mit Mixu McCloud und Charette Rettmann einen Song rausgebracht hat, kommt jetzt direkt das Ding mit Blumgarten und Soli. Aber ich würde sagen, wir kommen zum Finale der Folge. Und da müssen wir natürlich über Sido mit Issa sprechen. Denn Sido feiert sein großes Comeback. Er hat jetzt schon wieder seit, krass, es sind einfach 4 Jahre vergangen seit seinem letzten Album. Das letzte Album war Paul, ein sehr persönliches Album, wie der Titel ja auch schon sagt. Und bei Sido ist es ja auch nichts Ungewöhnliches, dass es so lange Abstände gibt zwischen den Alben. Also auch vor Paul gab es dann 3 Jahre Pause, bevor Ich und keine Maske kam. Vor Ich und keine Maske gab es 3 Jahre, bevor das Goldene Album kam. Auch damals zum Beispiel nach dem Agro-Berlin-Ende hat es mal 4 Jahre gedauert, bis dann 30/11/80 kam und so. Also es sind schon immer ein paar Pausen dabei, aber auch diesmal ist das eine der längeren Pausen gewesen. Und Sido hat schon vor einiger Zeit angekündigt, dass sein Album Frieden kommen wird. Das wird auch im November erscheinen und jetzt ist aber eben die erste Single da. Und da hören wir doch direkt mal rein. Und danach habe ich ein paar Statistiken und Zahlen mit dabei, die einfach belegen, wie heftig das Ding eingeschlagen ist. Ich hole mir meine Kohle und gebe sie meiner Tochter. Denn damals war es geil, sogar mit Ofen. Man alle Mann in der Küche mit Händen an dem Toaster dran. Und heute fahre ich schon wieder eine Million zur Bank. Fühlt sich komisch an, darum trage ich meinen Rosenkranz. Jetzt weiß ich, es gibt Karma. Komm, wir rauchen beide eine Pfeife wie Indianer. Ich muss mich nicht beweisen, jeder weiß, was ich getan hab. Das alles hab ich erreicht, dafür brauchte ich keinen Vater. Ich bin Sido, Dicker. Er ist ein Mann, er ist bescheiden und zufrieden ist er. Er ist krank, er ist im Rhein und Berliner ist er. Bei Verstand ist er, einer zum Verlieben ist er. In seinem kleinen Paradies ist er krisensicher. Sido mit Issa. Und der Song ist jetzt 10 Tage ungefähr online. Und das Musikvideo dazu auf YouTube hat schon über 80.000 Likes, 87.000 Likes jetzt schon gemacht. Und der Song geht auch auf Spotify krass ab. Ich habe gesehen, dass der am ersten Tag schon 800.000 Streams gemacht hat. Sido ist damit auf Platz 2 gechartet. Hat es leider auch nicht geschafft, den Shakira und Burna Boy WM-Song von der Spitze zu treiben. Davor sind nämlich Shirin David und Summer Jam daran gescheitert. Auch Summer Jam und Billa Joe sind schon mehrmals nur auf Platz 2 gegangen. Also wir müssten eigentlich mal eine Statistik machen, wie viele Deutschrap-Songs dieses Jahr nur Platz 2 gegangen sind, weil irgendwelche internationalen Hits halt auf der 1 stehen. Aber auf jeden Fall ist es trotzdem krass, weil Sido mit Issa ist der einzige Deutschrap-Solo-Song, also wo nicht irgendwie zwei Artists und mehr dran mitgewirkt haben, der es in die Top 5 Charts geschafft hat. Also Issa ist auf Platz 2 gegangen und ich hätte es wirklich krass gefeiert, wenn er die 1 geschafft hätte, weil wie gesagt, es gab dieses Jahr keinen Deutschrap-Solo-Song, der überhaupt in die Top 5 gegangen ist, dann direkt Platz 1 zu holen und dann halt auch noch mit einem klassischen Rap-Song. Und außerdem hatte Sido bisher nur in seiner Karriere einmal geschafft, auf Platz 1 zu gehen. Eigentlich auch überraschend. Und zwar damals mit Astronaut, mit Andreas Burani, was ja auf jeden Fall eine Pop-Single war. Und dieser Song ist einfach ganz, also ganz klassisch Rap. Ich muss sagen, so, dann kann man ja vielleicht bei Summer Jam, Shirin David sagen, okay, das ist nochmal hitmäßiger angelehnt, auch wenn das nicht so melodisch ist oder so. Es war ja auch einfach krass gerappt, aber deswegen bin ich gerade auch stolz auf Deutschrap, dass solche Songs so hoch charten. Und ich finde, das bestätigt auch nochmal, dass Deutschrap eben nicht tot ist, sondern gerade einfach nicht mehr ganz so Mainstream ist, aber trotzdem einfach noch viele Menschen erreicht, die auch genau auf sowas stehen, nämlich wenn dann ihr Lieblingsartist einfach straight durchrappt, so wie es Sido jetzt gemacht hat. Also ich bin extrem überrascht von diesem krassen Erfolg von dem Song, auch weil ich es nicht in dieser Zeit gerade gedacht hätte, dass so ein Song so heftig abgeht, so hoch charten kann. Und wenn wir da jetzt mal Shakira und Burna Boy uns wegdenken, dann hätte der das halt einfach auf Platz 1 geschafft und es wäre ein krasser Meilenstein gewesen. Und ich war leider, glaube ich, in einem Interview an dem Tag, weil Sido hatte auf Instagram auch einen Aufruf gemacht, dass er am Ostkreuz in Friedrichshain dreht. Und da hat er dann das Musikvideo gemacht, hat dann auch so ein kleines Mini-Konzert gespielt und dann waren da eben Leute vor Ort da. Das Ganze war vor seinem Späti Svennys. Ich weiß gar nicht ganz genau, ob er ihm noch gehört, aber damals hat er das so mit Bozza ins Leben gerufen. Ich glaube, Bozza ist da mittlerweile raus, der wohnt ja auch auf Zypern und so. Vielleicht steckt da Sido noch mehr mit drin. Wie gesagt, das weiß ich nicht ganz genau. Der Erfolg von dem Video und dem Song ist vielleicht auch ein bisschen darüber zurückzuführen, dass es halt auch viele Punkte gab, die, glaube ich, einfach für Schlagzeilen oder für Videos und Reactions gesorgt haben. Zuerst mal dachte ich mir schon, ist das vielleicht auch so ein bisschen so Kalkül- und Marketing-Ding, dass Sido nämlich in dem Trailer dann so eine neue Maske aufgesetzt hat. Die hat eigentlich so ein, die ist so viel kleiner als die Sido-Masken, die man bisher kennt, und ist so ein bisschen durchsichtig. Und, oder so sieht die zumindest aus. Und dann waren natürlich die Schlagzeilen groß. Sido präsentiert neue Maske und es war halt direkt so klar, okay, jetzt kommt die erste Single, neue Maske am Start, was passiert da jetzt? Und Sido hat ja schon häufiger diesen Move gebracht, auch wenn ich mir jetzt im Vorfeld nochmal die ganzen alten Alben angeschaut habe, fällt schon auf, wie häufig Sido ja, obwohl er die Maske abgelegt hat, immer noch mit den Masken spielt, die aufs Cover bringt, also die in den Titel mit reinnimmt vom Album. Also es hat schon einfach eine große Bedeutung für Sido und er wird dieses Maskending nie ganz los. Und ich denke mir so, okay, es ist eigentlich auch ein smarter Move, immer mal wieder so eine kleine Abwandlung von der eigentlichen Maske zu erstellen, damit aufzutreten, einfach nur, dass diese Schlagzeilen da sind, weil wenn er das nicht gemacht hätte, hätte es auch einfach weniger Diskussion um den Song gegeben, muss man ganz klar sagen. Dann natürlich eine große Sache war auch, dass man die Söhne mit im Musikvideo sieht. Sein einer Sohn ist ja auch immer Schlagzeuger auf der Tour. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt auch der Sohn ist, der da im Video zu sehen ist. Das ist nämlich einer an dem Schlagzeug zu sehen. Ich hatte nämlich immer in Erinnerung, dass sein Sohn längere Haare hat und der im Video, der Schlagzeuger, hat kurze Haare. Aber auf jeden Fall, ich glaube, das ist der gleiche, außer er hat mehrere Söhne. Die Schlagzeug spielen ist sein einer recht alter Sohn, vielleicht sogar der älteste, ist mit im Video zu sehen. Und dann auch einer seiner jüngsten Söhne oder vielleicht sogar sein jüngster Sohn, der tatsächlich auch sehr aktiv auf TikTok ist. Also wurde mir auch schon ausgespielt, dass der mit seinem TikTok-Content zusammen mit Sido irgendwie viral geht. Und der rappt sogar einen Part am Ende vom Musikvideo. Also er ist im Musikvideo zu sehen und er ist auch auf dem Song zu hören. Auf Genius steht dann zum Beispiel auch Outro gerappt von Bo Würdig. Also sein Sohn heißt anscheinend Bo und er rappt im Outro dann, er ist ein Mann, er ist bescheiden und zufrieden ist er, er ist krank, er ist im Rhein und Berliner ist er, bei Verstand ist er, einer von den Guten ist er und wegen seinem kleinen Rudel ist er kugelsicher. Also wo er nochmal hervorhebt, was die Familie und sein kleines Rudel, also alle seine Kinder, ja, für eine, dass die hinter ihm stehen. Das rappt sein Sohn und beendet mit dieser Zeile den Song. Und was natürlich auch nochmal für viel Diskussion gesorgt hat oder für viele Videos, ich fand es jetzt ehrlicherweise gar nicht so deep, aber die Erwähnung von Jesus Christus hat auf jeden Fall so eine christliche Bubble dazu gebracht, dass viele diesen Song gefeiert haben und gefeiert haben, dass Sido den Rosenkranz mit reinbringt und die Flixbus-Line mit Jesus Christus. Also früher hat Sido noch einen Horn mit Jesus geraucht und jetzt sitzt er neben Jesus Christus im Flixbus, denn Sido hat gerappt in der Pre-Hook. Meine Koffer sind gepackt, ich nehme den nächsten Flixbus, da mache ich es mir bequem, direkt neben Jesus Christus. Da herrscht Frieden, Dicker. Ich glaube, im Video hat er auch so eine Art Kreuzkette oder so. Und das hat auf jeden Fall dafür gesorgt, dass viele dazu, zu diesem Part auch Creations gemacht haben auf TikTok, auf Instagram. Und eine andere Sache, die da auch nochmal eine Besonderheit drin hat, und zwar habe ich ja gerade eben schon so die Hook gerappt. Daraus ergibt sich ja auch der Songtitel. Aber man kann ja jetzt irgendwie sagen, gut, die Schreibweise von Issa könnte man jetzt auch mit ER hinten nehmen als Songtitel. Weil ist er, würde ja auch passen. Aber Sido hat sich wahrscheinlich ganz bewusst für Issa entschieden, mit Doppel-S, mit A hinten. Und auch das hat einen religiösen Hintergrund und auch das wurde eben sehr viel hervorgehoben in Videos, die ich gesehen habe. Denn Issa mit der Schreibweise Doppel-S und A heißt auf Arabisch und Hebräisch Jesus. Also, da haben wir es, dass Sido ganz klar hier mit der Religion spielt und das passt auch ein bisschen zu einem Grind, den Flair gerade fährt, weil ich habe gesehen zum Beispiel, Flair hat dann auch bei Sido auf einem YouTube-Musikvideo drunter kommentiert, Agro-Berliner ist er und Flair hat ja auch in den letzten ein, zwei Jahren dann sehr viel über seinen Glauben gesprochen, was ich bei Flair zum Beispiel gar nicht kannte. So wie gesagt, bei Sido hat man hier und da immer mal wieder so, gibt es den Song Danke von damals. Ich weiß nicht, bei Flair erinnere ich mich jetzt gerade so an Baby Jesus, so den Song, aber der hatte jetzt nicht einen krassen religiösen Hintergrund, muss man ehrlicherweise sagen. Auf jeden Fall wird es auch ein Feature zwischen Flair und Sido geben, ein neues. Und das gab es ja jetzt auch mittlerweile seit Jahren nicht mehr. Ich hatte auch teilweise das Gefühl, dass das Verhältnis zwischen Flair und Sido angespannt ist. Flair bringt aber jetzt die Bewährung vorbei, 2 EP raus zum 10-jährigen Jubiläum von der ersten EP, denn Flairs Bewährung ist jetzt tatsächlich vorbei. Er ist anscheinend fleißig am Machen auf Zypern. Mit Noir hat er sich ja anscheinend zerstritten. Noir ist jetzt wieder in Deutschland. Flair hatte neulich Besuch von seinem langjährigen Kumpel Schizo auf Zypern auch. Vielleicht haben die auch an neuer Musik gearbeitet. Aber auf jeden Fall hat Flair die Tracklist veröffentlicht für die EP. Und dort gibt es den Song Jeder hat eine Meinung, Feed Sido. Und ich habe mich auch gefragt, ob Sido auf diesem Frieden-Album, was er da für Features rauszaubert. Man hat ja immer das Gefühl, dass Sido auch immer probiert, so ein paar bisschen die Artists, die in den letzten Jahren gerade hochgekommen sind oder im Hype sind, dass er die so ein bisschen mitnehmen will auf so einem Feature und immer ein bisschen frischen Wind reinbringen will. Trotzdem habe ich mir auch gedacht, jetzt war er irgendwie beim Klassentreffen-Festival, war Sido, da hat er dann Be Tight auf die Bühne geholt. Dann ist ja auch Kitty Cat immer wieder bei ihren Shows dabei. Jetzt gibt es auch ein Flair-Feature. Dachte ich mir auch, ob sich Sido vielleicht sowas überlegt, wie so eine Agro-Reunion oder so mal auf seinem Album zu platzieren. Ich glaube, Sido ist derjenige in dieser Truppe, der die Connections und die Macht, sage ich mal, auch hätte, dieses Feature umzusetzen oder halt auch so die richtige Bühne dafür liefern würde, im Sinne von so, hey, mein Album kommt, da wird maximale Aufmerksamkeit sein, So, egal ob jetzt ein Be Titan Album rausbringt, Kitty Cat, ein Flair, ein Tony D oder so, der macht ja keine Musik mehr, aber so, egal wer von denen einen Release rausbringt, ein Sido Release wird immer am meisten Aufmerksamkeit haben. Das heißt, es wäre eigentlich ein gutes Surrounding, dort so einen Acro Reunion Track drauf zu machen. Aber ich glaube, die Wahrscheinlichkeit ist sehr gering. Aber trotzdem habe ich darüber nachgedacht, ob das jetzt vielleicht gerade so Zeichen sind und ob er das sich vielleicht für sein Frieden-Album überlegt, da mal sowas in die Richtung zu machen. Insgesamt bin ich sehr gespannt, was so die Thematiken sind auf dem Album. Also man hört ja jetzt in der Single im Albumtitel schon raus, es soll diese Friedensrichtung haben, was manchmal aber auch so einen komischen Touch irgendwie hat. Vor allem, wenn ich dann höre, dass ein Feature mit Xevenaidu geplant ist oder so, dann hat das schon wieder so ein Feeling von so einem Pseudo-Frieden, sag ich mal so. Deswegen bin ich gespannt, welche Richtung da Sido einschlägt. Insgesamt, wenn man jetzt an das letzte Album Paul zurückdenkt, da war ja das große Thema so die Kokainsucht und dass er da in Therapie war. Auch seitdem ist vieles passiert. Man hatte auch das Gefühl, dass vielleicht teilweise die Sucht noch nicht ganz besiegt ist. Es gab vor anderthalb Jahren diesen Auftritt bei der Weihnachtsshow, wo so ein kleines Mädchen auf der Bühne war und wo dann viele danach waren, ey, Sido ist einfach komplett abgeräumt, komplett besoffen. Was geht ab? Wie geht er da irgendwie mit so einem jungen Mädchen um? Stellt die komplett bloß, weil die ein bisschen schief singt. Das sind ja immer noch Kinder und so. Also das war so ein kleiner Skandal, der mir gerade so in Erinnerung bleibt. Dann gab es auch diese gesamte Story rund um seine Ex-Freundin Gia, die auch irgendwann mal in einem Interview gesagt hat, dass sie dann halt so selbst auch gekokst hat. Und das, ja, sie dann halt auch tatsächlich ein gemeinsames Kind haben, eine gemeinsame Tochter. Und ich meine mich auch daran zu erinnern, dass da dann sowas war, dass Sido die Trennung bei einem Konzert öffentlich gemacht hat und sie damit auch nicht gerechnet hat, weil sie davor immer so on-off unterwegs waren. Und auf jeden Fall auch diese ganzen Schwierigkeiten, die damit vielleicht einhergehen und im Zusammenhang sind, könnte Sido auf dem kommenden Album thematisieren, wenn es in so eine persönliche Richtung geht. Ich habe auch einen Clip gesehen, dass Sido jetzt selbst gesagt hat, dass er seit einem halben Jahr weg ist vom Alkohol, weil das das Böse in einem Menschen rausholt. Also ich bin gespannt, welchen Sido wir dort auf dem Album hören werden und welche Singles und welche Features als nächstes kommen. Auch da gerne mal eure Ideen in die Kommentare schreiben. Ich würde sagen, an der Stelle danke euch fürs Zuhören. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, über all diese Songs zu sprechen, reinzuhören in die Songs. Und ich freue mich jetzt schon auf die Folge Ende September, wo wir dann über die ganzen September-Releases sprechen werden, die so interessant sind. Wie gesagt, wenn aktuelle Songs rauskommen, dann werde ich dazu auch immer eine dedizierte Folge machen. Es stehen auch ein paar Jubiläumsfolgen an, wo wir ein bisschen in die Vergangenheit zurückreisen. Und es gibt auch viele Schlagzeilen, die ich gerade immer so ein bisschen nebenher mitschreibe, wo wir auf jeden Fall bald mal wieder einen Newsflash machen. Ich freue mich auf jeden Fall auf alles, was bei Deutschrap Plus kommt. Vergesst nicht, den Podcast zu abonnieren, wenn ihr es noch nicht getan habt. Und vergesst nicht, auf Instagram vorbeizuschauen, Abo dazulassen und vor allem auch auf YouTube gehen, unseren neuen Deutscher Plus Channel abonnieren, Liebe dalassen, denn am Donnerstag kommt direkt das nächste Interview mit Oleg Sesh. Also, freut euch auf alles, was in der Zukunft kommt. Checkt YouTube ab, checkt Podcast ab, checkt Insta ab. Wir hören uns, macht's gut, bleibt gesund.